Ich denke, wir stellen uns einfach mal kurz vor. Ich selbst bin Anna Konrads, ich wohne in Duisburg.
Ja!
Ich war Mitglied des Innen- und Rechtsausschusses im Landtag von Nordrhein-Westfalen von 2012 bis 2010 bis 2012 und habe dort auch an zahlreichen Stellen Demonstrationen begleitet, war lange auch aktiv in antirassistischer, antifaschistischer Arbeit und habe so eben auch Erfahrungen und Demo-Anmeldungen, Kooperationsgespräche gemacht. Der Kollege von mir ganz rechts, von euch aus gesehen ganz links, ist Frank Laubenburg, der dieses wunderschöne Stück zusammengetragen und auch einen großen Teil choreografiert und geplant hat. Genau. Ehemalige Ratsmitglied hier in Düsseldorf, schon lange im Bereich Antifaschismus und Antirassismus und eben politisch aktiv. Viel Erfahrung als Versammlungsleiter, daran hat er uns ja auch teilhaben lassen. Aktiv bei Düsseldorf stellt sich quer und hat einige dieser, oder viele dieser Proteste und Demos angemeldet, diese Anti-Dubida-Proteste, und ist auch in der, bei der Linken aktiv im Bereich Inneres und Justiz. Dann sitzt direkt rechts von mir Andrea Büchter, eben auch als Polizistin geglänzt und ebenfalls Mitglied bei Düsseldorf stellt sich quer und hat auch Demos angemeldet und war bei Kooperationsgesprächen und viele Erfahrungen gemacht. Und Mitglied der Piraten. Und hier sitzt Jasper Prigge, ein frisch gebackener Anwalt für Verwaltungsrecht.
Naja, Anwalt.
Ja, und du bist auch vom Verwaltungsrecht auch Anwalt.
Mehr als die Polizei.
Setzt sich seit langem schon mit dem Versammlungsrecht auseinander und begleitet eben jetzt auch als Anwalt die Anti-Dubida-Proteste und ist ebenfalls Landesarbeitsgemeinschaft Inneres und Justiz aktiv und formuliert dort auch Positionen. Gut, dann würden wir mal einsteigen. Ich starte mal mit einer Frage an Andrea und Frank. Das, was wir gerade gesehen haben, ist das wirklich passiert oder war da auch sehr viel Dichtung dabei? Also würden wir sagen, man kann schon sagen, dass ihr das meiste da erlebt habt oder ist da sehr viel erfunden?
Also ich habe während der Proteste mit meiner Mutter telefoniert, ansonsten war eigentlich alles doch sehr realitätsnah. Was klar ist, ist, dass die Dialoge natürlich ein bisschen zugespitzt wurden, aber es waren jetzt keine wirklich erfundenen, frei erfundenen Szenen dabei.
Nee, das ist nicht die falsche Baustelle. Es gibt ja eine Argumentation.
Version der Polizei, die sagt, sie sei gezwungen, diese Wiederaufmärsche zu ermöglichen. Ganz oft sagen Beamte dann auch vor Ort, ja, ich bin ja auch dagegen und finde das ganz furchtbar. Und tun so, als seien sie einfach objektiv dazu da, Versammlungsfreiheit durchzusetzen. Und gleichzeitig wird aber natürlich unsere Versammlungsfreiheit jedes Mal wieder beschränkt. Und das zeigt, dass sie genau das ja nicht objektiv tun, sondern dass sie schon relativ einseitig die Liga ermöglichen und den Widerstand dagegen kriminalisieren. Es gibt über 300 aktuelle Ermittlungsverfahren gegen unsere Leute hier in Düsseldorf. Das ist eine ganze Menge, deshalb auch die Spendensammlung am Ende. Und ich glaube auch, dass man immer sehen muss, dass wenn man gegen Nazis kämpft, man gleichzeitig ja immer für Grund- und Freiheitsrechte eintreten muss. Und das beinhaltet immer auch Kampf gegen die Polizei. Was aber klar ist, ist, dass man, oder gegen das, was sie anordnet, das ist ja kein abstrakter Kampf gegen die Polizei. Wir haben es ja dargelegt, es gibt immer wieder einzelne Sachen, gegen die man vorgeht. Und die Auseinandersetzung mit ihm wieder läuft. Die läuft ja nicht innerhalb dieses Schauspiels, da spielt es keine Rolle, die hat ganz viel keine Rolle gespielt. Also die Hauptaktivitäten waren ja Blockaden und den versuchten Aufmarsch aktiv zu verhindern. Das war jetzt was, was wir auf den Versammlungen ja nicht erlebt haben. Versammlungen dienten ja oft nur dazu, auch legale Orte, irgendwelche Orte zu haben. Und da gibt es natürlich vieles, was wir in dem Stück nicht untergebracht haben.
Kannst du da noch was? Nein, ich glaube, der Frank hat eigentlich alles gekannt.
Jasper, jetzt hat der Frank gerade schon gesagt, Polizei setzt sich über Gesetze und Rechtsgrundlagen hinweg. Über welche Gesetze und Rechtsgrundlagen hat sich die Polizei denn hinweg?
Ja, darauf muss ich jetzt antworten. Alle. Also natürlich, wir bewegen uns ja in so einem Spannungsfeld zwischen Verfassungsrecht auf der einen Seite, das sehr flexibel ist und auch flexibel angewendet werden kann, und so einem sehr bürokratischen Versammlungsgesetz und vielen ausführenden Verordnungen, die ja eher nur für die Polizei intern bindend sind. Und das Problem ist, wenn man als Polizist mit diesen ganzen Verordnungen und mit der internen Organisation der Polizei sehr stark befasst ist, dann gerät manchmal schon sehr stark aus dem Blick, wozu ist die Polizei eigentlich auf Versammlungen da? Ne? Nämlich das Verfassungsrecht hat über praktische Konkordanz, also beide Rechtsgüter, die miteinander kollidieren, zum Beispiel Versammlungsfreiheit, öffentliche Sicherheit, so abzuwägen, dass beide möglichst gut miteinander klarkommen. Und das ist bei vielen Versammlungen sehr einseitig, weil die Polizei sich natürlich sagt, wir sind hier, um Sicherheit und Ordnung durchzusetzen und das, was ihr macht, stört uns, das stört unsere öffentliche Sicherheit, es stellt die Gefahr letztlich auch für sie dar. Und das ist genau das Problem, glaube ich, an der Stelle.
Was ist dir denn als Aktivist und Jurist beim Umgang mit der Polizei am deutlichsten aufgefallen? Also war das jetzt alles nur Dilettantismus, war das Absicht, ist das Vorsatz, was führt die Polizei dazu, sich so zu verhalten?
Also zum Teil hat es sicherlich damit zu tun, dass so aus diesem Bild raus, wir sind diejenigen, die Ansagen machen, die durchsetzen, Recht durchsetzen können durch auch körperlichen Zwang, dass das dazu führt, dass, ja, ich möchte es nicht Allmachtstreben nennen, aber dass man, dass die Polizisten selber den Eindruck haben, ich bin derjenige, der bestimmt, was hier passiert. Und wenn sie dann eigene rechtliche Grundlagen, an die sie sich eigentlich halten müssen, überschreiten, dann ist in der konkreten Einsatzsituation so, du selber kannst ja nur, hatte ich auch vorhin noch mal ein Stück gesagt, protestieren, mehr kannst du in der Situation gar nicht tun. Da kommt es auch, glaube ich, so ein bisschen her, ich bin derjenige, der die Ansagen macht, und wenn dann Widerspruch kommt, dann bin ich aber, greift das meine Autorität an. Diese Autorität, die will ich nicht verlieren. Und auf der anderen Seite ist es einfach ein fürchterlich bürokratische, es hätte Behörde gehabt. Und bei Behörden ist es einfach so, dass sie auch dann Versammlungen, die ja sich nicht am Schreibtisch wirklich planen lassen, dass sie die trotzdem so durchführen wollen. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht, wenn nur 300, 400, 500 Leute machen, die ja auch alle irgendwie was unterschiedliches machen, einen eigenen Kopf haben. Das funktioniert so nicht.
Würdest du denn Menschen, die sagen, ich will auch Demos anmelden oder ich tue das auch schon, raten, so frech zu sein wie Frank? Und kann das für jeden was? Oder muss man da auch an bestimmten Stellen überlegen,
kommt natürlich sehr auf den Ansprechpartner an, den du da vor Ort hast. Es ist halt immer so eine menschliche Geschichte. Einige kommen recht gut mit so konfrontativen Geschichten klar, andere würden dir aber den Vogel zeigen und sagen, hier, du überschreitest hier gerade eine Grenze. Und dann kann es auch sehr schnell problematisch werden. Wichtig ist, dass man weiß, was man tun darf und was man nicht tun darf. Da muss man sich sicher sein. Und dazu sollte auch dieses Stück hier so ein bisschen dienen, den Leuten mal zu zeigen, es gibt nicht nur das Teilnehmen auf Versammlungen, sondern es gibt auch Leute, die es organisieren. Und die haben mit ganz, ganz vielen rechtlichen Fragestellungen zu tun. Die müssen sich auskennen, weil die sitzen Profis gegenüber. Polizei ist nicht immer so dilettantisch. Immer nur, ja? Nein, es ist nicht so. Man sollte sie auch nicht unterschätzen, tatsächlich. Es wäre vermessen gefährlich. In der konkreten Situation kann es mal sein, dass man jemanden hat, der sich nicht auskennt. Das kann sein. Aber im Großen und Ganzen wissen die schon sehr genau, was sie tun. Und ich warne davor, dieses Stück dann auch so zu verstehen, dass alle Polizisten jetzt eigentlich nur Trottel sind. So ganz ist das nämlich nicht. Gibt auch nicht nur Trottel, sondern auch Trottel. Es gibt natürlich auch Trottel.
Und der
Schmerz,
wenn man halt keiner hört. Gleich, ja? Wir eröffnen gleich die Diskussion. Andrea und Frank, wie ist eure Haltung dazu? Warum habt ihr überhaupt gesagt, wir müssen uns das aufschreiben? Also vielleicht fängt dann Andrea nochmal anfangen. Was bezweckt ihr damit? Und erhofft ihr euch davon, ob was sich ändert in der Gesellschaft, bei der Polizei? Erhofft ihr euch auch eine Verhaltensänderung von der Polizei?
Aber wenn ich vorab was dazu sagen darf, der Frank ist natürlich der, der alles protokolliert hat und wunderbar in seinem Blog verarbeitet hat. Für mich ist wichtig, eigentlich darzustellen und auch dagegen zu arbeiten, die Einstellung der Polizei. Die Antifa stört. Ich habe immer das Gefühl gehabt, in den Kooperationsgesprächen und auf der Straße, der Polizei wäre es wesentlich lieber gewesen. Die Gida würde ganz in Ruhe durch Düsseldorf laufen und ignoriert die doch einfach. Das Problem wird vorbeigehen. Ja, wir haben einfach nur gestört mit unseren Gegendemonstrationen, aber letztendlich haben wir die Gida zermürbt. Wenn wir nicht auf der Straße gewesen wären, die würden noch jahrelang jeden Montag hier laufen. Ich glaube eher, das ist ein Problem der Finanzen. Ich glaube, dass einfach das Geld nicht mehr da ist für diese ganzen Klagen. Und hätten wir sie einfach laufen lassen, dann wäre das für die Kita einfach gewesen. Ja, und jetzt gebe ich weiter an Frank.
Voilà. Also ich glaube, dass was es ja immer gegeben hat, waren Pressemitteilungen im Nachhinein, wo man sich auch über Polizeiverhalten beschwert hat. Und der Unterschied jetzt mit diesem Stück oder auch dem Aufschreiben und dem ein bisschen lächerlich machen und das mit Humor auch zu betrachten, ist, dass das schon von der Polizei sorgsam wahrgenommen wird. Also wir lesen jetzt, der polizeiliche Staatsschutz hat jeden Einsatzleitertext gelesen, zum Teil auch Staatsschutzmitarbeiterin hat auch kritisiert, dass sie einmal vorkam und dann eben Brötchen kauend am Straßenrand stand, dabei wäre Verpflegungspaket der Polizei kein Brötchen gewesen, das war die Rückmeldung. Aber dass sie damit insofern nicht umgehen können, als dass sie das ja auch nicht mögen, wenn ihre Autorität untergraben wird, dadurch, dass man versucht, sie auch noch als lächerlich darzustellen. Also das ist, glaube ich, die Stärke da, dass sie damit noch weniger umgehen können. Aber was man wirklich wissen muss, ist, dass, weil gerade ja die Frage war, was rät man dann mit Leuten, die Demos anmelden? Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich mit Juristen zusammenzusetzen, und es gibt auch ein paar ganz gute Handbücher und sonst was. Und wo man wirklich aufpassen muss, ist, dass man nicht die Grenzen überschreitet, weil sie natürlich auch Sachen dürfen. Ja, also das darf nicht hängen bleiben. Was ich aber viel heftiger finde, ist natürlich, dass sie wirklich dazu da sind, Versammlungen zu ermöglichen, zu unterstützen. Und man muss eigentlich nicht wissen, dass die eine Kamera nicht ausfahren dürfen. Die müssen das wissen. Man muss eigentlich nicht wissen, dass man keine Ordnernamen sagen muss. Also ich sag mal, wenn jemand eine Demo das erste Mal anmeldet und der wird damit konfrontiert, die Namen geben zu sollen, kann ich auch verstehen, wer das tut. Weil in dem Moment hast du halt nichts zur Hand. Und das ist eigentlich die Dreistigkeit, dass sie an ganz vielen Stellen Dinge sich einfach herausnehmen, ohne Rechtsgrundlage, einfach weil sie glauben, ich habe Polizei, ich darf das. Ne? Und das geht halt nicht.
Wir würden jetzt gerne euch auch mit einbeziehen in die Diskussion. Bitte tut mir den Gefallen. gefallen, stellt euch nicht am Ende des Raums und schreit irgendwas durch den Saal, sondern meldet euch und hier vorne sind zwei Saalmikros. Einmal dort, da und einmal dort. Kommt bitte nach vorne.
Die, kommen,
und,
die Mikros kommen zu
euch. Oder kommt zu euch. Ja? Okay. Also da hinten an dem Tisch war eine Wortmeldung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gut sehen könnt, Antje und Irina. Ich kann es von hier oben, glaube
ich, sogar. Ich kann das sehen, aber ich bin ein Mädchen. Also, und deswegen würde ich meine Frage gerne stellen.
Okay, ich habe das nicht gesehen, dass du dich gemeldet hast. Ich kann von hier oben fast nichts sehen. Ja, das ist das Problem. Also, deswegen.
Und außerdem weiß ich nicht, was ich mit dem Mikro machen muss.
Okay, dann zuerst Irina.
Genau. Und dann komme ich, ich stelle jetzt meine Frage, dann komme ich zu euch an.
Ihr könnt die auch in der Zwischenzeit wieder runternehmen oder wir sammeln jetzt ein paar Fragen. Und dann
ich bin Irina aus Duisburg und habe die Frage, ich glaube vor allen Dingen an Anna und an Jasper mit bestimmter landespolitischer Erfahrung. Inwiefern ist da eigentlich eine Steuerung von solchen Herangehensweisen der Polizei durch den Landesinnenminister gibt? Also es ist ja die Landespolizei. Ist das sozusagen einfach nur von Stadt zu Stadt verschieden, von Beamten zu Beamten verschieden? Oder glaubt ihr oder wisst ihr, dass es sozusagen eine grundsätzliche Herangehensweise gibt, die sozusagen eben auch politisch relevant ist? Also ist es eine Frage nur von rechtlichen sich auskennen, von vor Ort herangehen, oder ist es auch eine Frage, die eine politische Auseinandersetzung zum Beispiel auf Landesebene bedeutet, nämlich genau die Frage, soll man sie einfach laufen lassen? Oder welche Bedeutung hat der demokratische antifaschistische Protest? Ihr habt gesagt, Andrea, du hast gesagt, wir zermürben Pegida. Ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist, dass man den Geflüchteten und den Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, zeigt, dass die nicht die Gesellschaft sind, sondern dass da andere sind, die das ganz anders sehen.
Okay, dann hinten an dem Tisch war eine Meldung. Ich krieg das, kann das
nicht. Hallo? Jo. Hi, ich bin Chris. Ich habe eigentlich ganz viele Fragen gestellt, noch mal eine. Und zwar die erste wäre eigentlich meine Aussage. Und zwar, das Stück war erstmal sehr, sehr gut. Also Dankeschön dafür, auch so vom Theater, der kritischen Kultur. Sehr, sehr gut, es war unterhaltsam, es war lehrreich, es war ein tolles Erlebnis, hier dabei sein zu dürfen. Ich habe gerade ein bisschen was gehört, dass irgendwie über Blogs schon vorher Inhalte da vermittelt worden sind und sowas, das habe ich alles gar nicht mit verfolgt. Meine Frage wäre erstmal, wie ist es entstanden, wie lange hat es gedauert, wie groß war der Zeitraum, also wenn man das ein bisschen erläutern könnte, wie das entstanden gekommen ist.
Dann nehmen wir noch die Kollegin noch erstmal da hinten. Ja, du? Da hat sich eine Frau gemeldet, die würde ich jetzt da bei Andi. Bei Andi, steht doch da eine Frau. Die würde ich jetzt gerne dran nehmen. Ich weiß nicht, ob die halt. Petra! Also so funktioniert es nicht mit der quotierten Redeliste. Dann nimm einfach irgendeinen Mann, der sich meldet.
Die Leute aus dem...
Genau.
Petra. Nimm eine.
Da stand eine, von der ich dachte, dass sie was sagen möchte. Das ist Petra.
Sie steht nur da.
Sie steht nur da.
Okay,
ich lasse euch jetzt selber entscheiden, wen ihr dran nehmt. Das ist für uns hier oben nicht möglich.
Tanja.
Also ich bin Tanja aus Düsseldorf, ich war auch bei den ganzen Minderdienungs mit dabei. Ich weiß auch, oder das wissen einige hier, dass auch über die ganzen von Düsseldorf hinaus Interesse an diesem Theaterstück ist, was ich sehr interessant finde. Und je mehr das verbreitet wird, desto mehr ist auch diese Uninformiertheit gegenüber dem, was da eigentlich auf dem muss. Ich würde dann natürlich etwas besser gucken. Aber meine Hauptfrage ist eigentlich, habt ihr heute auch Polizei eingeladen? Und wer uns noch so, um das noch mehr zu multiplizieren?
War noch gar nicht so viele Fragen.
Ja, soweit, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann gibt es ja die Verpflichtung des Polizeipräsidiums an das Innenministerium, jede rechtsradikale Demo zu melden. Jetzt hat es in diesem Jahr ist erst circa 2 Monate her, eine Anfrage, ich weiß nicht, ob von den Linken oder von den Piraten gegeben. Ja, dann von den Piraten gegeben an das Innenministerium, wie viele rechtsradikale Aufmärsche es gegeben hat. Und das Düsseldorfer Polizeipräsidium hat keinen der Wiederaufmärsche als rechtsradikalen Aufmarsch gemeldet. Und da ist meine Frage, wie jetzt entweder an die Piraten oder an der Landtagserfahrung, wie geht der Landtag damit um, dass das Düsseldorfer Polizeipräsidium eine Horde, die von Anfang an für alle klar ersichtlich aus dem harten rechtsradikalen Spektrum kommt, einfach ignoriert und die Verpflichtung und seiner Verpflichtung nicht nachkommt, die zu melden? Also da ist ja nichts drauf. Also jeder kann seine Polizeipräsident gemaßregelt oder zum Rapport gebeten, doch wurde Innenminister Jäger dafür damit konfrontiert.
Ja, also ich würde erst auf die Frage von Irina eingehen, welche Steuerungsmöglichkeiten eigentlich die steuernde Funktion oder steuernde Möglichkeiten der Innenminister eigentlich hat. Natürlich, klar, die Polizei ist eine Landesbehörde und theoretisch könnte er Anweisungen von oben erteilen. Wie weit das eine Frage ist, das haben wir ja schon gesehen bei der, bei netzpolitik.org haben wir ja gesehen, wie das mit Zuweisungen funktioniert. Die werden dann einfach telefonisch gemacht und da gibt es halt keinerlei Aufzeichnungen zu. Kann es ja am Ende nichts nachweisen und das, man kann an einigen Stellen natürlich vermuten, dass es eine Weisung gab, wenn die Polizei selber eine 180-Grad-Wendung in einer Frage macht, kann man das schon vermuten. Mehr funktioniert als an der Stelle nicht. Kann man alles im Landtag auch erfragen, aber gut, das ist jetzt für die Linken momentan leider ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ja.
Genau, also Landtag kann natürlich nur, können nur die im Landtag vertretenen Fraktionen Erkundigungen einholen und im Moment ist es eben so, dass da keine Dez, also wenig dezidiert antifaschistische Kräfte drin sitzen. Deswegen, ich kenne auch keine innerministeriellen Verordnungen, wann wie was wo zu melden ist. Es ist nur immer klar, dass der Innenminister selber sich meistens, soweit ich das weiß, solange Sachen nicht besonders eskalieren oder besonders Gewicht haben, eigentlich selber selten informiert, selten vor Ort ist. Also da muss es schon eine ganz besondere Einsatzlage geben. Man hat dann die Möglichkeit, im Innenausschuss eine aktuelle Viertelstunde zu beantragen und oder vorher einen Fragekatalog einzureichen und dann ist in der Regel der Polizeioberinspektor Wehe da, also damals hieß der Wehe, ich weiß nicht, wie er jetzt heißt, und er hat dann immer sehr, also sehr gut vorbereitet in der Regel. Rattelt er dann runter, wer wann wo wie war, warum es nicht direkt gewesen ist. Und da man das dann häufig damit konfrontiert ist und das nicht schriftlich hat, sondern erst später bekommt, ist das sehr, sehr schwierig, oft in der Sekunde sofort einzuhaken und zu sagen: Moment, welche Grundlage ist denn das? Und so, ne? Aber das, da das alles zu Protokoll gegeben würde, solange es nicht der Geheimhaltung unterliegt, sind das immer wichtige Sachen. Deswegen kann man, wenn man Landtagsabgeordnete kennt, ihnen nur raten, das zu erfragen und dann die Protokolle und Berichte aus den Ausschüssen auch transparent zu machen und an solche Bündnisse wie Düsseldorf stellt sich quer zu überweisen oder denen das zu schicken, das zu veröffentlichen. Gleichzeitig, ob das nun eine politische Linie ist, die Leute laufen zu lassen, also zu sagen, wir müssen Dugida, Pegida, wie sie alle heißen, ignorieren, dann löst sich das schon von selbst. Ich glaube, dass es eine Hoffnung ist, die sehr, gerade in der Sozialdemokratie sehr stark verbreitet ist. Gleichzeitig gepaart ist mit der Angst, große Teile der eigenen Anhängerschaft und dieses Klientel zu verlieren. Wir haben in Duisburg ja eine ähnliche Haltung, und der Innenminister kommt aus Duisburg. Da gibt es eine Haltung von Sozialdemokratie und Gewerkschaften zu sagen, wir machen da nichts, weil wir denen dann nicht zu viel Gewicht beimessen. Und ich persönlich finde das natürlich fatal und ihr, glaube ich, auch alle. Ich kann aber nicht jetzt sagen, dass das deswegen eine offizielle Linie des Landesinnenministeriums ist. Also das wäre jetzt eine Spekulation. Aber vielleicht möchtet ihr noch was sagen, ob man die Entstehung des Stücks gefragt
hat. Ja, also ja, drei Sachen. Ich fange mal an mit dieser kleinen Anfrage der Piraten im Landtag. Da war der kriegsfeindlichen Kundgebung, die es gab. Und das Land Nordrhein-Westfalen erhebt das nicht direkt über die Regierung, sondern es gibt ein Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. Die haben dann bei den Polizeipräsidien nachgefragt. Und es war so, dass Pegida dort nicht vom Düsseldorfer Polizeipräsidenten gemeldet wurde als flüchtlingsfeindlich. Während zum Beispiel die Aufmärsche, die Dittmar in Bonn gemacht hatte, vom Bonner Polizeipräsidenten als flüchtlingsfeindlich identifiziert wurden. Das ist also eine Verantwortung, die ganz klar der Düsseldorfer Polizeipräsident hat. Generell ist in der Anfrage und in der Antwort allerdings aufgefallen, dass es immer noch so, dass wenn Parteien was machen, also die Rechte oder Pro-NRW, dass viel häufiger so auch erfasst wird, als diese Pegida-Bewegungen und Ableger. Da ist immer noch, glaube ich, bei der Polizei unklar, wir hatten das früher mit den Freien Kameradschaften vor 10, 15 Jahren. Die haben die nie als Bedrohung wahrgenommen, weil das waren ja keine Vereine und Organisationen, die man quasi erfassen konnte über sowas wie, genau, Parteiverein. Aber das muss man Wessler vorwerfen, dass er das nicht gemacht hat, aber es war nicht allgemein rechtsextrem, sondern flüchtlingsfeindlich. Entstehung des Stücks war eigentlich Zufall jetzt. Also so, das begann mit irgendwie kurzen Twitter- und Facebook-Statusmeldungen aus Polizeikooperationsgesprächen. Also dieses, können wir das auch schriftlich haben? Nee, das geht nicht. Also das, was es so an Zuspitzungen gab und irgendwann war der Frust so groß, dass die Einträge länger wurden und auch die Demos geschriftlich wurden. Dann gab es die Frage, ob wir nicht eine kleine szenische Lesung der Texte mal machen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, im Studio des Sack so 40, 50 Leute kommen und wir lesen. Das ist jetzt, hat uns dann alles etwas überfahren. Wir haben aber immerhin, ich glaube, wir haben ja nicht viermal gewählt. Das haben wir schon gemacht. Und wir haben die Polizei nicht eingeladen. Haben wir auch kurz diskutiert. Ich persönlich finde, auch immer die Frage kommt total oft und mich irritiert die. Ich finde so, auch gesagt, so die Ehrengäste sind die, die immer auf der Straße gesessen haben und die demonstriert haben. Mit der Polizei beschäftigen müssen, weil sie ja nicht gleich am Tisch sitzen haben. Die können uns buchen, da nehmen wir richtig auf die Geld. Dann haben wir uns und hier haben wir jetzt nicht mehr.
Um nochmal zu den Pro-Flüchtlingsfrage zu kommen. Auch bei der SSQ haben wir uns die Frage gestellt: Sind wir ein faschistisches Bündnis oder sind wir ein Bündnis pro-Refugee? Wir sind beides. Es lässt sich nicht trennen. Also wie ihr seht zum Beispiel hinten, Stay Refugees Welcome, auch Partner im Bündnis, die lächelnden Frauen, eine kurdische Gruppe, auch Partner im Bündnis, also Gülcan ist hier, ne? Gülcan Çelebi ist euch vielleicht auch ein Begriff.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Da sein, damit sich bei den herrschenden Parteien etwas
schlimm oder der Druck der Öffentlichkeit muss groß werden, dass sie das nicht mehr anders tun können. Das ist meine Einschätzung auch zu der Frage, wie eine offizielle Landespolitik gegen die damit umgeht. Ich glaube, da müssen wir mal mehr noch Sachen zu sagen. Damals, also die Zahlen, also die, ich habe das damals mit im Bündnis mit vielen, sag ich mal, antifaschistischen Gruppen aus NRW, die mich regelmäßig angeschrieben haben, als ich Abgeordnete gewesen bin, gesagt haben, wir hätten das gerne. Ich war Fraktion Die Linke, deswegen bin ich auch nur von 2010 bis 2012 im Landtag gewesen. Genau, also das, ne, das war eine Forderung, das war eine Forderung, glaube ich, der Linken kleingeschrieben. Ne? Also das hat, glaube ich, sämtliche Bündnisse und Parteien, es ging ja ein bisschen die Grünen auch noch rein, die das eigentlich auch richtig fanden, müssen immer nicht offensiv vorher konnten, weil sie mit an der Regierung gewesen sind. Ja. Gut, es gab weitere Wortmeldungen. Ja?
Ja, okay.
Dann hier vorne ist noch eine Gemeinsame.
Super. Ja. Also erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Meine Frage richtet sich vor allem erstmal an Jasper. Ganz häufig ist es so, dass, das fällt mir auf, das kennen wahrscheinlich auch ganz viele andere, die auf Demos sich bewegen, dass die Polizei mit sogenannten Kameramännern oder Kamerafrauen, Kameramenschen unterwegs ist. Je nachdem, wie groß die Demo ist, ist die Kamera mal besser, mal schlechter. Wenn man sie dann anspricht, sagen sie, ja, das filmen wir nicht. Ganz häufig leuchtet aber doch das rote Läppchen. Meines Wissens rechtswidrig, wenn es keine Anlass dazu gibt. Ja, man kann da ja auch irgendwie nichts dagegen tun, weil man hat immer jedes Mal das Problem, dass die Polizei sagt, ja, klar, ist doch dagegen. Dann steht man da und sagt, ja, schön, habe ich nicht die finanziellen Mittel zu, passiert nichts. Das ist, ich glaube, nicht nur bei einem Film so, sondern ich glaube, das ist bei, glaube man sieht das an der SSQ, das ist ein, es ist ständig so, weil egal um was es geht, man muss, wenn man sich die Polizei durchsetzen will, wenn man recht durchsetzen will, muss man klagen. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit. Danke.
Wir sammeln nochmal hier vorne.
Okay, also mein Name ist Konstanze, ich komme auch aus Düsseldorf, habe an sehr vielen Aktivitäten-Demonstrationen teilgenommen. Wir fanden natürlich auch 100.000 Fragen ein, weil ich jetzt in meinem Leben lang eine aktive Demonstrantin war. Ich bin da sozusagen als Beobachter erstmal hingegangen und auch meinen Unmut kundzutun. Ich war sehr häufig befremdet, wie die Polizei junge Menschen versucht einzuschüchtern, wie schnell die mit Pfefferspray dabei sind, aufgrund kleinster spielerischer Provokationen, sage ich jetzt mal. Was mir spontan einfällt, wie auskunftspflichtig sind einzelne Polizisten hinsichtlich ihrer Identität, wenn man sie darauf anspricht. Dann ist mir auch, das hatten wir vorhin draußen ganz kurz besprochen, da kam ein junger Mann und meinte, ja, wie ist das, wenn ich jetzt eine Spontan-Demo mache? Also angenommen, ich sehe jetzt 100 Meter weiter, da ist plötzlich Dugida, aber keine offizielle Gegendemonstration. Und ich rufe 5 Freunde an und im Schneeballsystem sind wir innerhalb von 20 Minuten 150 Leute beispielsweise. Muss ich dann einen Versammlungsleiter bestimmen? Ich habe jetzt nicht spontan 5 Ordnerinnen dabei. Muss ich Ordner irgendwie festlegen, um mich dann auch abzusichern? Also, ja, das sind jetzt erstmal die 2 Fragen, die mir in der Aufregung einfallen.
Da hinten ist noch eine
Meldung. Achso, da auch. Keine Ruhe. Frank hat ja gesagt, es gibt ca. 300 Straftaten, die momentan verfolgt werden von der Polizei aus unseren Reihen. Es gibt ja auch mehrere Straftaten von der Widerseite, die Körperverletzung am Hauptbahnhof zum Beispiel und die Hintergrundsache auf der Seite. Da wollte ich fragen,
und das humoristisch, aber genauso auch ernst irgendwie zum Thema macht, da wo wir kriminalisiert werden, da wo es sozusagen mit auf der Straße nicht mehr weitergeht, das weiter zum Thema zu machen. Und ja, ich wünsche mir das, dass da der Druck mehr wird, irgendwann sich dann Polizei und Staatsgewalt äußern, Politik äußern müssen. Ja, wir haben es mit Rechten und Extremrechten zu tun und ja, wir müssen da vielleicht mal nachbessern oder nach Kurs fahren. Also vielen Dank.
Ja, hallo, mein Name ist Azad. Ich wollte eigentlich den Faden aufgreifen, der vom Podium auch schon mal gesagt worden ist. Und zwar in Bezug auf die Frage, wie man eigentlich mit solchen rechtsextremen Nazis wie Dubida, Melanie Dittmar und so weiter umgehen sollte und die Frage, die immer wieder auftaucht, ob man die nicht einfach ignorieren kann. Ich finde, unsere Antwort, ich glaube, hier im Saal ist das total klar, aber wir müssen das auch weiter nach außen fragen. Unsere Antwort kann darauf eigentlich nur sein, nein, wir können es nicht ignorieren. Diese Menschen terrorisieren, bedrohen unsere Freunde, sie bedrohen unsere Genossinnen und Genossen, sie bedrohen Migranten, die hierhin geflohen sind. Das sind die eigentlichen Gefährder unserer Gesellschaft und die können wir nicht ignorieren. Deswegen finde ich das total wichtig. Dass es so ein Stück gibt, das einen Mut macht und zeigt, dass man mit viel Beharrlichkeit, ich hatte auch schon mal gesprochen mit Frank, auch bei Demo zu sein als Anmelder in Dortmund damals noch. Und das ist total wichtig, dass solche Stücke auf die Bühne getragen werden und die einen Mut machen, sowas weiter fortzuführen. Der zweite Satz, den ich sagen wollte, ist, das Einzige, was den Menschen bei der Polizei arbeiten oder beim Staatsschutz arbeiten, Angst macht, ist, wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir Gruppen schaffen, die Repressionen auffangen. Und da gibt es eine, der kurze Werbung noch sagen wir gegönnt, eine große Organisation, die sich gegen Repressionen richtet, ist die Rote Hilfe. Die ist spektrumübergreifend innerhalb der linken Bewegung aktiv und ich kann nur jedem Aktivisten raten, werde Mitglied in der Roten Hilfe. Die helfen euch, wenn ihr bei Protesten von Bullen verprügelt werdet, wenn ihr Anzeigen bekommt, die stellen Anwälte. Das ist alles sozusagen auf reinen Mitgliedsbeiträgen basiert. Und ich kann euch nur empfehlen, werdet Mitglied in der Roten Hilfe.
Genau, ich habe jetzt ein paar juristische Fragen und ein paar politische Fragen. Sollen wir mit den juristischen einsteigen und dann nochmal mit den politischen abschließen? Und wenn es dann erstmal keine weiteren Fragen gibt, dann können wir noch zu Wort gehen.
Besser wäre es gewesen, andersrum zu fragen. Nein, nein, sind ja alle eingeschlafen bei der Jugendarbeit. Es ist das, was du ansprichst mit Kameraleuten auf der Demo, ist eine ganz typische Situation für so Versammlungen. Dass man nämlich mit Beamten zu tun hat, die das durchsetzen können und man selber hat überhaupt keine Möglichkeit dagegen, irgendwas zu sagen. Ich würde das Problem mit der Kamera tatsächlich analog zu dem sehen, was am Kamerawagen da ist. Also es muss schon irgendwie erkennbar sein, dass die Kamera nicht auf die Versammlung gerichtet ist und wenn das Lämpchen blinkt, na gut, also dann ist ja wirklich mal eindeutig, dass das so nicht geht. Was man konkret da tun kann, wäre natürlich, Versammlungsleiter hat schon nochmal eine privilegierte Stellung, der muss oder müsste da entsprechend einhaken und versuchen, da vorzugehen, aber auch die Leute vor Ort zum Protest dagegen zu bewegen. Das wäre schon eine Sache, die man vor Ort tun kann. Ist aber natürlich etwas, naja, also man hat da nicht die Möglichkeit, das konkret so durchzusetzen, wie es die Polizei selber kann. Was Klagen angeht, ich bin immer dafür, tatsächlich zu klagen. Es gab Leute, die haben geklagt, also nicht nur, weil ich damit mehr Geld verdiene, das hat natürlich auch was damit zu tun, aber man muss nicht gegen alles klagen. Also man muss nicht gegen alles klagen, tatsächlich, ja. Also bei manchen Sachen muss man einfach fünfmal gerade sein lassen und natürlich, ja, wir können uns nicht nur vor Gericht mit der Polizei stellen, das funktioniert so nicht. Bei krasseren Sachen muss man das tun, meines Erachtens. Man muss den Handlungsspielraum der Polizei in dem Maße, wie wir es können, rechtlich einengen. So wie wir es können. Ne? Klar, die Gesetze das ermöglichen. Und da ist eine Klage durchaus auch mal sinnvoll. Und natürlich können wir so ein Stück hier auch nur deswegen aufführen, weil Leute geklagt haben, weil es Leute gibt,
die gesagt haben, wieso sollen wir die Redner oder Ordneranlagen oder sonst was geben? Wenn wir das nicht machen, werden wir auch keine Fortentwicklung haben an der Stelle. Was die Identität von Polizisten angeht, das war ja deine Frage, ja, es gibt einen entsprechenden Erlass, was Polizisten vor Ort tun sollen, wenn sie denn gefragt werden. Sie müssen auf jeden Fall den Namen an die Dienststelle nennen. Das ist natürlich alles ein gewisses Problem. Die Grünen haben es ja immer noch nicht geschafft, eine vernünftige Kennzeichnungspflicht durchzusetzen. Das wäre eigentlich die Maßnahme, die sie brauchen, um auch die Polizisten, die mit uns scheiße umgehen, direkt identifizieren zu können. Da ist auch, da ist aber leider nichts zu sehen. Also die Grünen haben gesagt, ah, wir machen das hier alles für Koalitionsvertrag und so weiter. Das ist nichts passiert. Und das ist wirklich eine Sache, die muss man jedes Mal auch wieder aufs Brot schmieren. Ihr sorgt nicht dafür, dass wir geschützt werden. Ihr sagt immer, ihr gehört zu unserer Bewegung dazu und ihr seid Antifaschisten. Und so sind ja viele Leute für euch auch. Klar, viele Mitglieder der Grünen sind ja mit uns auch bei der Diskussion, stellt sich quer auf der Straße. Keine Frage. Aber ihr seid diejenigen, die es durchsetzen können, und wenn die SPD das nicht will, dann müsst ihr dann verdammt nochmal dafür kämpfen lassen. Und ich merke davon gerade relativ wenig. Das muss ich dann sagen. So, ganz, ganz schnell. Man kann das relativ auch gut nachlesen. Im Internet gibt es viele Anleitungen dazu, wie man mit spontanen Eildemonstrationen umgeht. Normalerweise, sobald man sich entschlossen hat, eine Versammlung zu machen, muss man sie anmelden. So. Wenn dieser Entschluss innerhalb der ersten 48 Stunden fällt, also ein Ereignis ist innerhalb der 48 Stunden vor dem gewünschten Versammlungszeitraum, dann muss man trotzdem anmelden, aber entsprechend verkürzt natürlich. Ne? Also wenn das morgen ist, muss ich halt heute anmelden. Und bei diesen spontanen Geschichten muss man gar nicht anmelden. Also es passiert gerade jetzt etwas, man trifft sich jetzt, dann wäre es eine unnötige Firmelei, das Verfassungsgericht. Und dann brauche ich das nicht zu machen. Da brauche ich im Übrigen auch, und das ist wichtig, keinen Versammlungsleiter bestimmen. Die Polizei hätte gerne immer einen. Klar, ihr könnt es mir nämlich an den Arsch kriegen. Aber da muss man es nicht entscheiden.
Ja, ich würde dann gleich mal an Frank übergeben zu den politischen Fragen, die noch gestellt wurden. Man muss darüber hinaus, glaube ich, auch darauf hinweisen, dass sogar in Bundesländern, wo die Grünen die Mehrheit haben, gerade die Versammlung, also die Kennzeichnungspflicht irgendwie wieder abgeschafft wird. Also in Nürnberg zum Beispiel, da gab es ja versucht, das jetzt einzuführen und man schafft es offensichtlich nicht vor den Lobbyverbänden der Polizeibeamten dazu bestehen und das durchzuführen.
Ich wollte nur sagen, juristische Fragen sind immer politische Fragen.
Ganz genau.
In der Klassengesellschaft ist das auch so.
Es gibt aber auch formale juristische
Fragen. Es ist das Recht des bürgerlichen Staates, Fragen.
Ja, ja. Ich finde es nur wichtig, dass da ja auch Recht und Rechtsauslegung nicht einfach so was ganz Objektives ist. Und wir zum Beispiel in Düsseldorf, also es gab auch mal die Situation, wo wir irgendwie, ich glaube, das war ein Samstag, Einkaufssamstag vor Weihnachten, nachmittags eine Demonstration hatten und die Polizei, da haben wir halt vor die Frage gestellt, ob es jetzt wirklich eine Anmelder will oder eine Anmeldung oder ob es jetzt kleine Gruppen auf Weihnachtsmärkten in der Stadt haben will. Und dann spielt das auch immer mit der Anmeldepflicht keine Rolle mehr. Also es ist immer auch eine Frage der Situation, des Kräfteverhältnisses, worauf man sich einlässt und worauf nicht. Es war zum Beispiel so, dass bei den GIDA, bei den ersten Kundgebungen, die Straftaten wie Hitlergrüße ähnliches dort erstmal sehr wenig registriert wurden. Und es so war, dass bei, ich sage jetzt sehr wenig, weil ich nicht weiß, ob alle nicht registriert wurden, weil ich war ja immer auf meinen Versammlungen. Aber es war so, dass letztlich die Strafverfolgung gegen GIDA maßgeblich dadurch zustande kam, dass da unabhängige Journalisten und auch Beobachter von uns waren und es immer wieder Hinweise gab, hier, da und mach und stell. Die Anzeigen und Verfahren, die da gestellt sind, werden auch weiterverfolgt. Die tauchen jetzt auch in einer Antwort der Bundesregierung auf eine große Anfrage zum Thema rechtsextremistische Straftaten auf. Da sind die auch nochmal aufgelistet. Es sind aber sehr wenige. Es sind sehr, sehr wenige. Die meisten dieser übertragenen Verfahren laufen gegen uns. Ich weiß es jetzt nicht, das kann, heißt aber nicht, da habe ich mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet und nachgehakt, weil diese Ermittlungsausschuss- und Rechtshilfegruppe auch wieder einfach andere Leute sind. Da habe ich nicht alle Informationen. Da ist, glaube ich, auch außer Rechtshilfe niemand wenn wir.
Man könnte möglicherweise auch nochmal versuchen, mal Stadtrat was auszufinden. Genau, Polizeiberat oder auch eine kleine Anfrage zu stellen im Rat und das nochmal zu politisieren, wenn es Ratsmitglieder gibt oder wenn es Fraktionen gibt in Düsseldorf, von denen ihr glaubt, dass sie euch dann behilflich sein können, würde ich mich auch an sie wenden. Also würde ich das auch einfordern. Da hinten am Tisch, der Kollege hatte sich eben noch gemeldet. Ne? Und deswegen, ja, dann würde ich den gerne noch aufnehmen.
Ja, aber bitte erst nicht bei mir.
Gülle. Mein Name ist Gülle, Frank und Jasper. Ich denke, ihr habt euch eine ganze Weile darauf vorbereitet müssen, auf diese ganzen Geschichten. Frank, du hast eine Selbstsicherheit an den Tag gelegt, die ist sehr bemerkenswert, auf jeden Fall. Dein Auftritt gegenüber den Beamten ist sehr wundernswert auch. Diese Sicherheit. Hast du mich da, weiß nicht, durch BGB, StGB, Grundgesetz, Verfassung und weiß der Himmel was durchgearbeitet? Warum konntest du dich da einfach gut ausdrücken und warum konntest du die Beamten so an die Wand stellen? Jasper, du bist ein sehr junger Anwalt, Glückwunsch. Und ist auch auf der richtigen Seite. Du bist in Richtung Verwaltungsrecht unterwegs, aber bist trotzdem auch in diesen Angelegenheiten sehr bewandert. Ist das einfach nur deine Ausrichtung, deine politische, deine persönliche, private, dein privates Bedürfnis? Oder was steckt dahinter? Und drittens, eine Anmerkung. Landespolizei ist meines Erachtens in der ganzen Geschichte überhaupt gar nicht, hat sehr wenig zu sagen, weil in Düsseldorf speziell haben wir gemerkt, dass die Landespolizei sehr, sehr wenig zu tun hatte. In eurem Stück habt ihr selber auch festgestellt, dass die Stadtpolizei, insbesondere unser Dr. Stegstein, Dr. Rehpunkt, nicht wusste, wer womit befasst war und dass die Bundespolizei da auch involviert war und die Landespolizei wirklich irgendwo nebenbei dabei war. Nur, dass sie halt das Personal zugestellt haben.
Gut, dann haben wir hier vorne noch eine Frage und das würde ich dann auch gerne als letzte Frage behandeln, weil bei privaten Bedürfnissen, glaube ich, sind wir inzwischen auch angekommen. Es wird auch sonst zu spät, ne? Und vielleicht hier noch die.
Ich bringe dann mein Mikro schon mal weg, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ist Anna.
Ah, gut. Ich wollte zu der Roten Hilfe noch kurz ergänzen, dass die halt auch, wenn sie finanziert und unterstützt wird, selber regelmäßig auch Informationsabende anbietet, wo man so Fragen stellen kann, wie es denn eigentlich funktioniert. Und ich wollte noch an der zu der Zeit die Berliner Polizei gesagt, wenn wir uns nicht mehr Geld geben, würden wir die AfD. Und das finde ich eine sehr bizarre Geschichte, das ist wieder mal die Gewerkschaft gelaufen in der Polizei, was sich komplett verselbstständigt hat, dass das eine Gewerkschaftsvertreter und die sich also sowieso zu Sachen einmischen müssen, äußern haben und das auch für öffentlichen Dienst ganz normal ist, da Fragen zu stellen. Aber wie gesagt, also dass uns verpflichtete Leute hinstellen, Geld oder gewählen die Nazis, um das mal ein bisschen abzukürzen, wozu führt das eigentlich? Gibt es dazu Konsequenzen? Wird da mal reagiert? Das fehlt mir komplett. Die Kontrolle wäre einfach so auf die Polizei
bewusst man gegenüber Polizeibeamten auftreten kann und was man durchsetzen kann. Die hängt maßgeblich davon ab, ob da Leute ja auch dahinter stehen. Das ist ja nichts, was man als Individuum im luftleeren Raum macht. Und die Anti-Dugida-Bewegung war eine sehr, sehr starke Bewegung in Düsseldorf. Düsseldorf stellt sich quer, ist eine ganz starke Bewegung. Da hast du natürlich auch andere Möglichkeiten, damit vorzugehen und zu punkten, als in anderen Situationen, wo man vielleicht auch wirklich eher mit dem Rücken an der Wand steht. Also das spielt entscheidend eine Rolle. Und es ist nicht die Frage, dass es da Einzelne gibt, die dann selbstbewusst oder sowas sind, sondern das ist immer eine Frage auch von, wie ist gerade der Stand gesellschaftlich. Auseinandersetzen. Das
finde
ich dann
dabei
eigentlich mal das Entscheidende.
Ich mache es kurz. Ich bin Anwalt geworden aus politischen Gründen und deswegen arbeite ich auch als Anwalt politisch. So einfach ist es.
Schlusswort, ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, zur Frage, die an Frank gestellt wurde, wenn du eine Versammlung anmeldest, alles, was du wissen musst, ist das Versammlungsrecht. Und wenn du das kennst, dann kannst du auch selbstbewusst auftreten. So, was ich gerne noch sagen würde zum Schluss, ist erstmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fand das super cool. Aber ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass, glaube ich, die letzte Demo dieses Jahr, also antifaschistische in die Richtung, ist am 19., dem kommenden Samstag, da veranstalten die antifaschistischen Enten innerhalb der Düsseldorf stellen sich quer. Eine Demo, die beginnt um 14 Uhr, geht am Kirchplatz in Wild los und endet an der Polizeistation auf der Heiligenhainer Allee. Solltet ihr also noch mal Lust drauf haben auf eine Demo Samstag, könnt ihr ein bisschen üben, ne? So Umgang mit der Polizei.
Ich bin morgen Mittag beim Konzentrationsgespräch.
Genau, morgen beim Konzentrationsgespräch, der bringt hoffentlich wieder viel Stoff.
Ja. Gut, meine Abschiedsworte, die tatsächlich Abschiedsworte sind, weil ich nachher noch ein bisschen sie sind, wenn, egal ob jetzt Versammlungsteilnehmer oder Versammlungsleiter oder was auch immer, egal welcher Funktion man da ist, man sollte sich schon, wenn man sich regelmäßiger politisch engagieren will, informieren, macht das. Wenn ihr Fragen habt, genug Freundinnen, Freunde, Genossinnen, Genossen, die lange dabei sind, fragt ihn einfach mal und ansonsten ist die Sache gut.
Genau, ich möchte zum Abschluss noch sagen, wenn ihr dieses Stück nochmal sehen wollt oder nochmal woanders hinholen wollt, dann könnt ihr uns natürlich einladen. Wir kommen gerne auch mal nach Dortmund oder nach Köln oder
zu einer Beerdigung oder Geburtstag. Ja.
Also wir brauchen einen Raum sozusagen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal Fortsetzungen, je nachdem, was Frank in den kommenden Monaten, was wir in den kommenden Monaten dann zusammen erleben bei Kooperationsgesprächen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frank die Feder holen lässt. Dementsprechend ja, fordert es ein, organisiert es und dann kommen wir auch gerne.
Nee.
Nee, wir machen jetzt Schluss. Ich möchte jetzt auch noch was